Wir schaffen das. Die Predigten in der Adventszeit waren vom Thema Freude geprägt. Wir haben gerade schon das immer wieder auch anklingen hören bei den Kindern. Hoffnung ist sehr eng auch mit Freude verbunden. Und Michael Burg, unser Pastor, hat sich in den letzten Wochen sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Heute geht es eben mit diesem Thema Freude weiter. Als ich am ersten Advent so ganz entspannt im Gottesdienst saß und so langsam so auf die Predigt hörte, dachte ich nach einigen Minuten auf einmal, oh Mann, Michael predigt genau das, was ich eigentlich mir schon für den vierten Advent vorgenommen hatte. Eigentlich hatte ich am Schluss das Gefühl, dass eigentlich fast alle Gedanken, die ich so hatte, schon wieder weg waren. Und am zweiten Sonntag danach ging es eigentlich genauso weiter. Am Schluss wusste ich wirklich nicht mehr, was ich tun sollte. Deshalb bin ich am dritten Advent vorsichtshalber nicht in Emmen zum Gottesdienst gegangen, sondern war in Jever. Aus der Gemeinde Jever soll ich ganz herzlich grüßen. Da bin ich, bin ja ab und zu mal über den Landesverband in anderen Gemeinden und ja, die Leute aus Jever waren ganz lieb mit mir. Und nun feiern wir den vierten Advent und es ist dabei geblieben. Das Thema der Predigt lautet heute Freude in der Adventszeit. Ich habe mich mit Michael abgestimmt und wir haben gesagt, es gibt zwei Gründe, warum wir über das Thema nochmal sprechen wollen. Erstens, über Freude kann man gar nicht genug sagen. Und zweitens, da komme ich als Lehrender wieder ins Spiel. Manchmal ist das gar nicht so schlecht, wenn man auch die gleichen Sachen zwei- oder dreimal sagt. Dann merkt man sich das vielleicht besser. Das macht übrigens Erika mit mir auch immer genauso. Wenn sie Sachen hat, die sie wichtig findet, dann sagt mir die das auch immer öfters. Also, und trotzdem habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich noch so zwei, drei neue Aspekte in den Gedankengang Freude hier hineinbringen kann. Leitet uns das Thema Beschäftigung mit der Freude in den letzten beiden Wochen wahrlich nicht gefallen. Große Sorgen über unseren Bruder Dieter Menke und seinen schlechten Gesundheitszustand, die schwere Erkrankung anderer Leute und private und berufliche Sorgen in unserem Freundeskreis haben die Stimmung nicht nur in einzelnen Familien, sondern denke ich auch in der Gemeinde ganz schön gedrückt. Und da klingt das Predigtthema heute schon fast trotzig und ist trotzdem wahr. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und hoffentlich können alle, die hier heute mit schweren Gedanken hergekommen sind, nach diesem wunderbaren Anspiel und auch am Ende des Gottesdienstes sagen, ja, davon habe ich jetzt ein Stück heute mitgenommen. Und das muss ich jetzt einfach sagen. Monika, ich freue mich, dass du heute da bist. Monika war sehr krank in letzter Zeit und konnte eine ganze Zeit nicht kommen. Und mit Monika habe ich die ganze Zeit auch die Sonntagsschule gemacht. Und deshalb ist das heute besonders, dass du heute da bist und du kriegst auch einen Applaus. In der Predigt möchte ich einen Bogen von den Zusagen Gottes im Alten Testament über die Geburt Jesu bis hin zu unserem Leben hier schlagen. Und dafür haben wir zuerst einmal zwei Bibeltexte zum Thema Freude im Alten Testament. Ein klassischer Bibel- und Predigttext ist die bekannte Verheißung aus dem Propheten Sechaja im Alten Testament. Und da heißt es im 9. Vers, im 9. Kapitel, aber du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer, arm und reitend auf einem Esel und auf einem jungen Füllen einer Eselin. Im Hinblick auf unsere Situation heute in unseren christlichen Gemeinden, in unserer Gesellschaft und in der Welt macht es Sinn, kurz die Situation vor Augen zu führen, in denen die Leute damals gelebt haben, als Sacharja diese Verse gesagt hat. Kann man in den Büchern Sacharja, Esra und Nehemia im Alten Testament nachlesen. Sacharja gehörte so von der Reihenfolge zu den letzten Propheten im Alten Testament und wirkte ungefähr 520 Jahre vor Christus. Seine Familie gehörte zu den Juden, die nach dem Untergang des Staates Juda nach Babylon verschleppt worden waren und nach Ende der Verbannung mit als erste wieder in das zerstörte Jerusalem zurückkehrten. Die Perser hatten die Babylonier besiegt, kompliziert damals alles in der Gegend, also das ist ja heute noch nicht viel besser geworden. Also die Perser hatten die Babylonier besiegt und damit auch den ehemaligen Staat Juda bzw. Israel mit der zerstörten Hauptstadt Jerusalem unter ihre Herrschaft gebracht. Eine Reihe von Juden durften daraufhin aus der Gefangenschaft in die alte Heimat zurückkehren und führten dort ein ziemlich trauriges Leben in einem feindlich gesinnten Umfeld. Die wenigen Juden waren ein wehrloser Spielball der Eroberer und der dortigen Provinzfürsten. Unter großen Opfern und ständiger Bedrohung bauten die Rückkehrer in Jerusalem langsam den Tempel und ihre Häuser wieder auf. Es war eine ziemlich schwere Zeit voller Entbehrungen und Rückschlägen. Zacharja kam aus einer Priesterfamilie und er hilft beim Wiederaufbau des Tempels. Es geht nur richtig langsam vorwärts. Es gibt viele Rückschritte, Streit, Angst, Intrigen, Uneinigkeit. Und die Menschen in Jerusalem sind ziemlich frustriert und niedergeschlagen. Sie fühlen sich von Gott verlassen. Und in dieser Situation redet Gott zu Zacharja und nutzt ihn als ein Sprachrohr. Zacharja soll verkünden, erstens, dass Gott weiter zu ihnen steht und dass er immer noch sagt, ihr seid mein auserwähltes Volk, komme, was da wolle. Obwohl sie ihn so oft enttäuscht und hintergangen haben. Inmitten dieser zutiefst unglücklichen Lebensumstände in Jerusalem richtet Gott eine Zusage an sein Volk, die weit über die reale Situation der Leute hinausgeht. Du aber, Tochter Zion, freue dich sehr. Du, Tochter Jerusalem, jauchze. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer, arm und reitend auf einem Esel und auf einem Jungfüllen einer Eselin. Denn er hat die Streitwagen weggetan aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und die Kriegsbogen sollen zerbrochen werden. Denn er wird den Frieden gebieten, den Völkern und seine Herrschaft wird von einem Meer zu dem anderen, vom Strom bis ans Ende der Erde reichen. Was für eine Verheißung. Tochter Zion, freue dich sehr. Tochter Jerusalem, jauchze. Trotz des realen Elends in Jerusalem verheißt Gott große Freude. Diese Freude geht weit über die Stadtgrenzen Jerusalems hinaus. Weil der Tempel des Herrn als geistlicher Mittelpunkt der Juden in der alttestamentlichen Zeit auf dem Berg Zion steht, beziehungsweise stand, spricht Gott mit dem Ausdruck Tochter Zion nicht nur die paar People in Jerusalem, sondern sein ganzes Volk an, die ja noch ziemlich weit verstreut in Jerusalem, Babylon und was weiß ich wo überall waren. Gottes Volk hat einen Grund zur überschwänglichen Freude. Laut und voller Emotionen soll die Freude ihren Ausdruck finden. Tochter Jerusalem, jauchze! Gott zeigt mit Zacharja das Bild eines neuen, so ganz anderen Königs. Dieser König hat nichts mit dem brutalen Despoten der realen Weltgeschichte zu tun. Er ist ein gerechter Herrscher. Er ist ein Helfer der Bedürftigen. Wir haben das gerade gesehen. Er verzichtet auf Machtinsignien und hochgerüstete Armeen. Der so angekündigte König kommt auf einem Esel. Und das ist so im Gegensatz zu diesen prachtvollen Streitrossen zu sehen, auf denen die Könige sonst so unterwegs waren. Nicht mit einem standesgemäßen Fortbewegungsmittel, sondern er kommt mit einem friedlichen, bescheidenen Tier, so wie eben einem Esel. Zacharja kündigt mit diesen Versen keinen menschlichen, keinen normalen König mit Begrenzungen und Fehlern an. Es ist der gottgesandte Messias, der lang erwartete König der Heilszeit. Wir wissen heute, dass diese Prophezeiung von Zacharja etwa 500 Jahre nach der Niederschrift mit der Geburt von Jesus Christus in Bethlehem erfüllt wurde. Und spätestens bei seinem Einzug Palmsonntag nach Jerusalem wissen wir, dass es wahr geworden ist, reitend auf einem Füllen. Ein Gerechter und Helfer, arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Füllen einer Eselin. Nur etwa 80 Jahre nach Zacharja lebte Nehemia. Nehemia war so im Jahr 445 vor Christus. Und in dieser Zeit waren immer noch ganz viele Juden in der Verbannung. Sie waren immer noch lange nicht zurückgekehrt nach Jerusalem oder nach Judäa. Und genauso ging es dem Juden Nehemia. Und der hatte einen richtig guten Job am Hofe des Königs Artaxerxes, dem Herrscher der damals bekannten Welt. Und er war nämlich Mundschenk. Der Mundschenk war dafür verantwortlich, dass er dem König immer gut zu trinken versorgte, aber er war auch dafür verantwortlich, dass er im Zweifelsfall auch mal sagte so, nee, jetzt nicht mehr. Und das war ein ganz wichtiger und vertrauensvoller Job. Ich würde sagen, so der zweit- oder drittwichtigste Job in dem Königreich Persien damals. Also er war ein ganz hoher Verwaltungsbeamter. Dieser Nehemia bekommt Nachricht aus Jerusalem und es wird gesagt, er kriegt die Nachricht von seinem Bruder, es sieht ganz, ganz schlecht aus bei uns und es geht nicht vorwärts und wir haben viele Sorgen und die umliegenden Leute quälen uns und es ist nicht gut. Und da rührt Gott das Herz von Nehemia an und er bittet seinen Chef, den König Artaxerxes, dass er zurückkehren darf nach Jerusalem, um da eben ja die Leitung sozusagen zu übernehmen, um eben für Ordnung zu sorgen und die Stadt wieder aufzubauen. Und da ging es ganz besonders um die Stadtmauer. Eine Stadtmauer bietet Schutz. Die Menschen in einer Stadtmauer konnten nicht mehr einfach so von fremden Leuten gequält werden. Nehemia darf gehen und nach 10 harten und gefährlichen und arbeitsreichen Jahren, nach unzähligen Mühen und Kämpfen, ist die Stadtmauer schließlich geschlossen, sodass die Menschen wieder halbwegs friedlich und geschützt in ihrer Stadt leben können. Diesen Zeitpunkt nutzt dieser Jeremia, um die Menschen in Jerusalem daran zu erinnern, wem sie diese unverdiente Gnade verdanken. Es war nicht nur die Arbeit, die sie geleistet haben. Das haben sie auch getan, aber es war Gott, der zu ihnen gestanden hat, die ganze Zeit. Und gemeinsam mit Esra, einem Priester und auch Propheten, und den Leuten, den Leviten, laden sie zu einem riesigen Gottesdienst ein. Sie laden alle Leute ein und sie sagen, und nach dem Gottesdienst gibt es ein richtig großes Fest. Und so fordert Nehemia seine Leute auf und gerade so der erste Teil ist wirklich einer meiner Lieblingsverse in der Bibel geworden. Also hört zu, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia Kapitel 8, Vers 10. Dankbarkeit über alles Erreichte und ein mutiger Blick in die Zukunft machen diese Einladung aus. Feiern bei gutem Essen und leckeren Getränken, das können wir in der heutigen Zeit des materiellen Überflusses ziemlich gut. Mein Hemd spannt auch ein bisschen. Das Feiern mit einem reich gedeckten Tisch war für die Leute in Jerusalem viel schwieriger und musste lange vorbereitet werden. Aber Nehemia hält sich nicht mit Versorgungsproblemen auf, sondern weitet den Blick weg von den täglichen Problemen und Sorgen hin zu Gottes immerwährende Gnade und Liebe uns Menschen gegenüber. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und genau an dieser Stelle möchte ich einhaken und diese beiden Bibelstellen zusammenbringen. Zacharja und Nehemia. Auch mal die nächste Folie. Zacharja öffnet uns den Blick auf den verheißenen Messias. Die Verheißung erfüllte sich 500 Jahre später, als Jesus Christus, unser Herr und Heiland, in Bethlehem geboren wurde. Und wir wissen heute, dass dieses verheißene Friedensreich noch vor uns liegt. Aber im festen Vertrauen auf das Wirken Gottes und seinem guten Plan für uns, dürfen wir uns mit Zacharja auf dieses kommende Friedensreich freuen und einstimmen. Tochter Zion, freue dich sehr. Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Dazu ist Nehemia, der die aktuelle Situation der Menschen im Blick hat. Er sieht das tägliche Elend und die Sorgen seiner Zeitgenossen und will einen Blick wechseln. Deshalb verweist er auf das Geschenk, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Er hat damals an die Juden gedacht und wir wissen heute, dass wir als Kinder Jesus dazugehören. Beide Blickweisen haben das gleiche Ergebnis. Wenn wir auf Gottes Zusagen, wenn wir uns auf Gottes Zusagen einlassen, dann entsteht eine große Freude in uns. Und dabei geht es gar nicht so doll um die täglichen Probleme und Sorgen. Es geht nicht darum, dass wir sie ignorieren und weggrinsen und einfach nur hüpfen durchs Leben laufen. Nein, wir sollen uns diesen Sachen schon stellen. Und es geht nicht darum, nur noch Partylaune zu haben und sagen, Halleluja und fertig. Es geht um die Herzenshaltung. Und es geht darum, dass wir immer uns an diese Worte von Sacharja und Nehemia erinnern und daran denken, Gott hat uns mit Sacharja und einigen anderen Propheten in der Bibel einen Ausblick auf den wunderbaren Plan, den Gott für uns und die Welt hat, gegeben. Die Welt wird letztlich nicht im Chaos versinken und wir dürfen uns auf das kommende Friedensreich freuen. Und außerdem dürfen wir mit Nehemia darauf vertrauen, dass Gott unsere täglichen Sorgen und Probleme sieht und es in jeder Sekunde unseres Lebens gut mit uns meint. 520 Jahre nach Sacharja, 435 Jahre nach Nehemia, kam ein mächtiger Engel auf ein Feld zu den Hirten in der Nähe Bethlehems und verkündigte die Weihnachtsbotschaft. Wir haben es vorhin schon gehört. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Lukas 2, Vers 10. Diese Botschaft gilt heute für uns. Fürchtet euch nicht. Freut euch. Christus, unser Herr und Retter, ist in die Welt gekommen. Mit ihm werden wir nicht verloren gehen. Und das ist die Kernbotschaft der Adventszeit. Jesus kommt nicht nur irgendwann als wunderbarer Friedensfürst und unumschränkter Herrscher auf die Welt, sondern ist bereits heute als unser persönlicher Freund, Herr und Heiland da. Er meint es gut mit uns und er hört uns an. Er hört unsere Gebete und kümmert sich um uns. Er ist erfahrbar. Das haben wir, denke ich, in den Gebeten, die wir so in den letzten 2 Wochen so hatten, erfahren. Wir haben gespürt, das ist nicht alles irgendwie weit weg, sondern das ist ganz, ganz nah und es ist, wir erleben das. Wir dürfen uns sicher sein, wenn uns große Sorgen bedrücken. Und wir verstehen oft die Wege, die wir gehen müssen, nicht und fragen uns, warum lässt Gott so viel Unrecht und Leid zu? Und Antworten auf diese Frage habe ich auch nicht. Aber ich weiß, was der Engel Gottes zu den Hirten gesprochen hat. Fürchtet euch nicht. Und so ähnlich sagt schon viel früher Nehemia, seid nicht bekümmert. Und mit dieser Perspektive kann sich eine große Freude und ein tiefer Frieden in unserem Leben ausbreiten. Und damit können wir alle Herausforderungen des Lebens angehen. Im Beruf, in der Gemeinde, in unserem privaten Leben. Bei den beiden Bibelversen im Alten Testament fällt auf, dass sowohl Sacharja als auch Nehemia nicht sagen, dass diese Freude so wups, automatisch in unser Herz kommt und immer fest verankert da ist. Beide fordern uns auf, dass wir uns bewusst immer wieder diesen positiven Gedanken zuwenden sollen. Wir sollen daran denken, dass Gott einen guten Plan mit uns hat, dass er mit seinem Handeln und seiner Liebe es gut mit uns meint und dass wir so einen positiven Blick auf unser Leben und unsere Zukunft bekommen. Es ist also immer wieder wichtig, dass wir unseren Blick von unseren riesengroßen, den großen und den kleinen Sorgen abwenden und uns Jesus zuwenden. Dadurch verdrängt die Freude am Herrn unsere großen Sorgen. Und inmitten aller Unruhe, Krankheit, Schwäche, Unsicherheit gilt seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir dürfen Gott vertrauen. Vertrauen erzeugt Dankbarkeit. Dankbarkeit erzeugt Freude. Und die Adventszeit ist eine gute Zeit, in der wir unser Leben und Gottes Liebe für uns auch aus dieser Perspektive betrachten. Wir haben allen Grund dazu, Gott dankbar zu sein, und wir dürfen ihm vertrauen. Mit der Freude gehen wir unterschiedlich um. Manchmal bricht es aus uns heraus und dann jubeln wir und dann sind wir laut und dann muss das auch mal sein. Und manchmal ist diese Freude ganz, ganz, ganz klein in unseren Herzen und ist da, aber sie ist da und sie soll da sein. Und wir sollen sie immer wieder auch neu befächern. Damit könnte die Predigt schon fast zu Ende sein. Aber keine Sorge, es geht noch ein bisschen weiter. Weil in Nehemias Vers noch ein dritter ganz wichtiger Gedanke steckt. Er sagt also, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Abgehakt, das schaffen wir ganz gut. Und dann, und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn der Tag ist heilig dem Herrn. Wir sollen also anderen Menschen unsere Freude zeigen. Wir sollen sie an unserer Freude teilhaben lassen. Wir wollen, dass sie mit uns diesen positiven Blick auf ihr Leben bekommen, indem sie anerkennen, ja, Gott ist für uns da. Unsere Situation hier in unserer Zeit in Ostfriesland ist sicher nicht mit dem schweren Leben in Jerusalem zur Zeit Nehemias zu vergleichen. Wir leben hier in einem der reichsten Länder der Welt. Wir sind sozial und politisch abgesichert und es herrscht seit über 70 Jahren Frieden in unserem Land. Und doch leben wir in einer Zeit der Unruhe, der sozialen und gesellschaftlichen Umbrüche, der Unsicherheit und Angst. Kriege, Gewalt, die wirtschaftliche, sozialen Verwerfungen unserer Zeit, die so viel Leid über Millionen von Menschen bringen. Wir haben so in den letzten Tagen Nachrichten gesehen und es ist ja wirklich unglaublich, was eigentlich gar nicht weit von uns entfernt stattfindet. Und wir sind völlig hilflos. Dieses Leid und dieses Elend von Millionen Menschen beschäftigt uns. Und spätestens durch den riesigen Flüchtlingstreck im letzten Jahr sind die Probleme der Menschen aus dem Nahen Osten und den armen Regionen Afrikas auch in unsere Region gekommen und es sind auf einmal unsere Probleme geworden. Krieg und Terror, Gewalt im Namen des Islam und die Auswirkungen des großen wirtschaftlichen Ungleichgewichtes sind die Themen, mit denen wir täglich zu tun haben. Und dass wir in unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Freundeskreis ebenfalls große Probleme und Sorgen haben, haben wir bereits ausführlich betrachtet. Viele Menschen um uns herum sind durch die vielen negativen Erfahrungen und Nachrichten so niedergeschlagen, dass sie die Zuversicht für eine positive Zukunft verloren haben. Und diese Angst, die das erzeugt, schafft ein negatives Klima in unserer Gesellschaft. Und scheinbar einfache, populistische und menschenverachtende Antworten haben Konjunktur. Und genau an dieser Stelle haben wir Christen aus meiner Sicht eine ganz besondere Chance und eine ganz besondere Verantwortung. Und ich denke, dass viele Leute um uns herum sehr genau beobachten, wie wir mit unseren eigenen Sorgen und den offenen Fragen umgehen. Vielleicht dürfen wir auch in dieser schweren Situation mit Dieter ein Licht im Advent sein als Gemeinde. Jeder Christ in ihrer Familie, in seinem persönlichen Umfeld, wir als Ortsgemeinde in Emmen oder eben der Landesverband der Baptisten im Nordwesten Deutschlands, überall sollten wir für einen positiven und menschlichen Umgang mit den Herausforderungen dieser Zeit stehen. Und dabei geht es gar nicht so sehr darum, die richtigen Antworten auf offene Fragen zu haben. Es geht um die Einstellung in unserem Leben und unseren Mitmenschen gegenüber. Seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir sind Kinder Gottes in seiner Hand und er lässt uns niemals los. Komme, was da wolle. Keine Krankheit, kein persönliches Leid, keine radikalisierten Islamisten, keine EU-Finanzkrise. Nichts ist stärker als unser liebender Gott. Fertig. Ich kann Zeugnis darüber ablegen, wie Gott in meinem Leben eingegriffen hat und meine Familie und mich durch schwere Zeiten geleitet hat. Ich kann Zeugnis darüber abgeben, wie Gott in unserer Gemeinde hier wirkt und wie Menschen die Gnade Gottes erleben. Und ich kann Zeugnis darüber ablegen, wie überall in unseren Gemeinden in Nordwestdeutschland Gott sichtbar ist. Und ich kann Zeugnis darüber ablegen, dass Gott alle Menschen liebt und keinen Unterschied zwischen Hautfarbe und Herkunft macht. Und ich weiß, dass ich mit diesen Erfahrungen hier in diesem Raum nicht alleine bin. Und diese Erfahrungen sollen nicht in unseren Häusern und in unserer Gemeinde allein stecken bleiben. Ich wünsche mir, dass wir als Christen in unserem Umfeld, in unseren Städten, in unserem Land noch viel konkreter Position beziehen, als wir das heute machen. Wir sollen gegen die Angst der Menschen und die daraus resultierende Intoleranz und Menschenverachtung ankämpfen. Es gibt so viele Leute um uns herum, die verzweifelt nach Antworten für ihr Leben suchen und den leeren Versprechungen der Zeit so überdrüssig sind. Und dann wünsche ich mir, dass wir auf Basis von Jesus Christus den Menschen Mut machen, Zuversicht und Freude vorleben und von der unendlichen Gnade unseres Herrn erzählen. Der Generalsekretär des Bundes, Christoph Stieber, wurde vor einigen Wochen in der Gemeindeausgabe 17/2016 mit den Worten zitiert: Wir dürfen die Zuversicht, die in uns lebt, an andere weitergeben und ihnen damit Mut machen. Wir dürfen die Zuversicht, die in uns lebt, an andere weitergeben und ihnen damit Mut machen. Und dem kann ich nur zustimmen. Fazit. Ausblick. Die Adventszeit 2016 und die vor uns liegende Weihnachtszeit ist die richtige Zeit, dass wir für Jesus Position beziehen. In der Adventszeit werden überall Kerzen und Lichter angezündet. Es werden besondere Speisen zubereitet und süße Getränke angeboten. Und da ist es Zeit, dass wir unsere Freude am Herrn trotz aller Sorgen und Probleme, die wir haben, offen zeigen. Die Freude über Jesus Christus, Gottes Sohn, der in die Welt gekommen ist, um uns zu retten und unserem Leben einen Sinn zu geben. Dies gilt direkt und sichtbar hier, Nehemia 8, Vers 10 und in der Langzeitperspektive, Zacharja 9, Vers 9. Und mit dieser Weihnachtsfreude im Herzen dürfen wir die Herausforderungen des Lebens positiv angehen, den Menschen in unserer Umgebung von unserer Freude abgeben und ein Lichtblick in dunkler Zeit sein. Unsere Sorgen sind erstmal dadurch nicht kleiner geworden, aber die Perspektive hat sich verändert. Und trotz allem, was wir so jetzt erlebt haben in den letzten Wochen, wünsche ich mir, dass es in diesem Jahr ein ganz großes Weihnachtswunder in unserer Gemeinde gibt. Und in diesem Sinn wünsche ich mir und Ihnen, wünsche ich euch und Ihnen, einen gesegneten vierten Advent und eine besinnliche, frohe Weihnachtszeit. Amen.